Ich weiß nicht, wer von uns etwas mit dem Begriff Passionszeit anfangen kann. Mit diesem Wort Passionszeit bezeichnet man die Zeit vor Ostern, vor der Auferstehung Jesu. Und das bezeichnet 40 Tage, eine symbolische Zahl, und die beginnt am Aschermittwoch. Und das ist ja in dieser Woche am Mittwoch. Aschermittwoch ist das Ende der Karnevalszeit, wie jeder weiß. Bis dahin wird noch einmal in vielen Karnevalshochburgen jedenfalls richtig gefeiert. Und danach begann traditionell die Fastenzeit. Das sind natürlich alte kirchliche Traditionen. Das hat im 2. Jahrhundert angefangen. Da hat man 2 Tage vor Ostern zwischen Karfreitag und Karsamstag gefastet, um sich dann umso mehr auf Ostern zu freuen. Im 3. Jahrhundert wollte man frommer sein und hat gesagt, wir fasten nicht 2 Tage, wir fasten 1 Woche, die ganze Karwoche. Ab Palmsonntag hat man dann gefastet. Und im 4. Jahrhundert sagte man, ja, das ist immer noch viel zu wenig. Auf dem Konzil von Nicea hat man gesagt, wir fasten 40 Tage. Und so ist das entstanden. Und der letzte Tag davor war dann der Aschermittwoch. Und wenn jetzt jemand nachzählt, dann sagt er, Moment, das stimmt ja gar nicht, das sind 46 Tage von Aschermittwoch bis Ostern. Das kommt daher, dass man die Sonntage, 6 Sonntage liegen dazwischen, die hat man rausgenommen, da hat man nicht gefastet, so kommt man zu dieser Zahl. Daher kommt ja auch dieser Begriff Karneval, lateinisch Karne, Fleisch, Wahl, lebe wohl, Fleisch, lebe wohl. 40 Tage hat man kein Fleisch gegessen. Ja, ich kann das euch nochmal so vor Augen führen, auch wenn wir als Freikirchler sonst nicht so im Kirchenjahr leben. Ja, die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag, dann die Karwoche von Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag. Kar heißt einfach Kummer oder Leid. Und dann kommt das Osterfest. Und wenn man das aufs Eier. Und der Aschermittwoch, wenn ich dann schon mal beim Erklären bin, dachte ich, sage ich das auch noch. Woher kommt dieser Name? An Aschermittwoch hat man die Asche von Palmsonntag des Jahres davor. Da hat man die Palmen verbrannt und die hat Asche aufbewahrt. Und dann den Gläubigen in Kreuzform auf die Stirn aufgetragen. Und der Pfarrer hat dann dazu gesagt, gedenke, oh Mensch, du bist Staub und zum Staub kehrst du zurück. Und das sollte sein, dass man dann anfängt, über sein Leben nachzudenken in dieser Zeit und wofür man überhaupt lebt und dass das Leben begrenzt ist und über die Vergänglichkeit, über die Buße und Treue. Und so war diese Zeit ein Teil des Kirchenjahres. Und das kann man in 3 Teile aufteilen. Da gibt es die Weihnachtszeit, die im Advent anfängt und dann Weihnachten und dann noch die Epiphaniaszeit. Und dann am Aschermittwoch, wo ist denn das eigentlich? Naja, da beginnt eben die Osterzeit. Irgendwas stimmt hier nicht, das fehlt hier, aber egal. Die beginnt eben dann und geht über die ganze Karwoche. Und dann gibt es noch die Zeit, die zählt nach Trinitatis, da geht es um die Dreieinigkeit Gottes, da werden die Sonntage dann die anderen alle darunter zusammengefasst. Nur, dass man das vielleicht auch mal weiß. Ja, wie war das jetzt mit dem Fasten? Das war ja so, als das immer länger wurde, da konnte man natürlich gar nicht mehr fasten. Dann hat man eben gesagt, dann essen wir in dieser Fastenzeit kein Fleisch und trinken keinen Alkohol. Und im Mittelalter hat man es ganz streng genommen. Dann hat man aber auch wieder Ausnahmen geschafft und hat gesagt, ja, bis 3 Schluck Bier sind dann doch erlaubt. Und heutzutage, wie das so ist, der Mensch schafft sich dann wieder Auswege. Es gibt so allerlei seltsame Formen vom Fasten. Zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, fasten nicht, aber ich verzichte 7 Wochen auf irgendetwas, was ich nicht unbedingt brauche, zum Beispiel 7 Wochen keine Süßigkeiten. Ja, aber man kann es auch anders, 7 Wochen ohne Tatort. oder ohne Fernsehen oder ohne Streit in der Familie. Man kann sich Verschiedenes ausdenken. Ganz schlaue haben dann gesagt, okay, 7 Wochen kein Bier, Fastenzeit für kleine Schritte, kein Bier vor 4. Oder noch ein letztes, Fastenzeit Piano, für Nichtraucher verzichten auf die Zigarette. Man will sich ja nicht gleich überfordern. Ja? Aber diese Passionszeit ist eine Zeit, wo wir, naja, das kommt vielleicht noch, das kommt von dem Wort Passio, lateinisch, heißt Leiden, weil man eben in dieser Zeit eigentlich besonders der Leiden Jesu nachdenken wollte, der Leidensgeschichte, wie sie in den Evangelien geschildert wird, warum er auf die Erde kam, warum er hier gelitten hat, wozu er am Kreuz gestorben ist. Auf alle Fälle ist die Passionszeit eine Einladung, die 7 Wochen einmal etwas anders zu gestalten, damit sie sich vom Rest des Jahres abheben. Und in gut evangelischer Tradition möchte ich eben das auch heute hier betonen, dass wir nicht so sehr jetzt auf das Fasten, obwohl es auch gut sein kann, auch da etwas zurückzufahren, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber darauf möchte ich einmal nicht die Betonung legen, sondern die nächste Zeit zu nehmen, um nachzudenken über das Wort Gottes und über geistliche Anliegen, über das eigene Leben, wie man lebt, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Gottes Gaben umgehen, um das Leben einfach neu auszurichten und sich dann mit Ostern ganz neu zu freuen. Man kann über vieles nachdenken, über die Hoffnungen, die wir haben, über den Sinn. Und diese Tradition gibt es auch schon seit einigen Jahren. Und dazu, als Hilfe zum Nachdenken, gibt es Passionskalender. Was ist das jetzt? Das sind so Kalender, da stehen Bibeltexte zu verschiedenen Themen drin und so ein Gedanke für jeden Tag. Und in diesem Jahr hat unser Bund einen solchen Passionskalender herausgegeben. Leben mit Passion heißt der. Hat aber das Thema Staunen über Christus im Anderen. Bunte Gemeinde. Und damit wollen wir, das sind 7 Bibeltexte für die Sonntage, für die 7 Sonntage vor Ostern. Und in diesem Heft, das für jeden kostenlos draußen ausliegt, dieser Kalender, da stehen dann noch für jeden Tag kleine Geschichten aus dem Alltag zum Nachdenken, passend zu dem jeweiligen Bibelgeschichte. Wenn man will, kann man da mitmachen, schlage da einfach gerne dazu ein. Heute geht es um die Frage, warum ist Jesus Christus überhaupt in die Welt gekommen? Warum hat er, da habe ich das nochmal, jeder richtigen Kalender, ja, 40 Autoren haben mitgeschrieben. So. Heute geht es um die Fragen, warum kam Jesus in diese Welt? Warum hat er gelitten? Warum ist er am Kreuz gestorben? Und die biblische Antwort wird zumindest jeden überraschen, der sie noch nicht kennt. Die anderen vielleicht nicht. Er hat es getan, weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu ist er gekommen. Jesus kam als Mittler zwischen Gott und Mensch, um sein Leben zur Erlösung für alle Menschen zu geben. Und Ursache davon ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Aus Liebe sandte er seinen Sohn. Aber weil er von den Menschen abgelehnt wurde, wurde er gekreuzigt und hat er gelitten. Aber zugleich erhalten wir Menschen dadurch eine Chance auf das ewige Leben. Dass Gott wirklich alle Menschen erretten will, wirklich alle, das soll heute durch eine Geschichte verdeutlicht werden, die Jesus selber erzählt hat, ein Gleichnis, über das wir heute nachdenken wollen. Und das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 24, ich lese. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus, Gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es an der Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat, ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen, auf die Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Ich erzähle dazu vielleicht zuerst einmal 2 eigene Erfahrungen. Vielleicht zuerst von einer Festeinladung, die ich selber abgesagt habe. Das war nämlich auch eine Hochzeit, die von einem meiner besten Freunde. Unglücklicherweise war das schlecht abgesprochen und dieser Hochzeitstermin fiel genau auf den Sonntag vor dem Montag meiner großen Abschlussprüfung meines jahrelangen Studiums. Nun, vielleicht hätte man trotzdem kommen können, aber nicht, wenn man so lernt wie ich, nämlich alles in der letzten Minute noch schnell in den Kopf rein. Und dann habe ich lange mit mir gehadert, was ich machen soll. Es war auch ein ganzes Stück weg, man hätte hinfahren müssen und so weiter. Und habe schließlich abgesagt. Er hat es auch verstanden, jedenfalls sind wir immer noch befreundet. Aber es ist mir jahrelang nachgegangen, dass ich mich dafür entschieden habe, es gab bei diesem Fest etwas für mich Wichtigeres, diese theologische Prüfung. Hat danach eigentlich keiner mehr nachgefragt, aber trotzdem. Meine 2. Erfahrung, eine Erfahrung als Gastgeber. Mancher wird es ja wissen hier in der Gemeinde, dass mein Geburtstag im Juli liegt und damit meistens in den Sommerferien. Und wenn ich dann feiern will, dann fällt es manchmal schwer, weil es viele Absagen gibt. Tut mir leid, wir sind im Urlaub oder wir sind in der Vorbereitung, wir wollen da direkt dann fahren. Oder ich muss arbeiten, weil alle anderen im Urlaub sind. Ja? Oder ich habe Prüfungen oder schreibe an einer Facharbeit, das wird ja auch immer in die Sommerferien gelegt. Und manchmal ist das ganz schön frustrierend, so viele Absagen zu bekommen, dass ich schon gedacht habe, dann feiere ich halt gar nicht, mache ich einen schönen Tag mit meiner Frau oder mache gar nichts. Manchmal habe ich aber auch so abgewartet, so war es im letzten Jahr, bis so 2 Tage vorher geguckt, wer ist noch nicht im Urlaub? Und den habe ich dann gefragt, hast du nicht Lust zu kommen, zu feiern, damit man nicht so viel Absagen kriegt. Ja? Und so ähnlich stellt sich für mich das Problem auch hier im Gleichnis Jesu dar. Es ist ein großes Fest, wir wissen nicht welches, aber eines der größten Feste sind nun einmal Hochzeiten. Das ist schon immer so gewesen, auch zur Zeit Jesu. Und meistens bekommt man zu diesen Festen ja auch schon lange vorher wunderschöne Einladungen. Dann steht dann drauf, wann und wo das ist. Und manchmal auch, also meistens, hier zum Beispiel, manchmal festliche Abendgarderobe wird begrüßt, also ein schönes hochzeitliches Gewand mitnehmen. Und natürlich, wenn man nicht kann, vorher absagen. Und manchmal kommen dann ja auch viele Absagen. Die Gründe sind unterschiedlich. Manche sagen, sie können nicht aus gesundheitlichen Gründen, die Fahrt ist zu weit oder berufliche Gründe oder Prüfung oder Urlaub oder was auch immer. Manche Absagen kann man gut nachvollziehen, andere stimmen einen vielleicht eher traurig. So war es ja auch hier in dieser Geschichte. Drei Absagen werden beispielhaft genannt. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, ein Feld, der andere fünf Ochsengespanne und der dritte hat gerade erst selber geheiratet. Wäre interessant zu hören, welche Einladung ihr schon so im Laufe eures Lebens ausgesprochen habt und welche Absagen ihr bekommen habt und was wohl die lustigste oder die traurigste davon war. Vielleicht könnt ihr mir das nachher sagen, dann kann ich das in der späteren Predigt mal verwenden. Ja. Jedenfalls ist alles vorbereitet. Aber die Gäste fehlen. Wie auf dem Bild heißt es, der hat alles vorbereitet und dann ist das vielleicht noch ein bisschen anders gewesen im Orient wie heute bei uns. Kurz vorher kommt der Diener nochmal und erinnert. Ja. Also die hatten ja keinen Terminkalender und so, ist ja freundlich, sagt jetzt, ist alles fertig, jetzt könnt ihr kommen. Und kurz vorher kommen dann auch erst die Absagen. Das ist ja manchmal heute auch so unangenehme Sachen, da drückt man sich lange vor, soll man, vielleicht kann man ja doch noch kommen und dann zwei Tage vorher kommt der Anruf, also es geht doch nicht. Ja, und so ähnlich ist das dann hier und der Gastgeber ist sehr enttäuscht, alles ist leer, was nun? Was hättet ihr getan? Und ich glaube, dass in einer solchen Situation, wenn alle absagen, viele frustriert die Feier auch abgesagt hätten. Und gesagt haben, dann fahre ich doch gleich in die Flitterwochen oder in die Hochzeitsreise und dann ist auch gut, spare ich das alles. Jedenfalls natürlich wären wir alle ziemlich enttäuscht gewesen und auch ärgerlich. Das ging auch dem Gastgeber hier in dem Gleichnis noch so. Aber dann möchte ich euch auf etwas hinweisen, dass was nämlich wirklich bei diesem Gleichnis auffällt, ist die weitere Reaktion des Gastgebers in der Geschichte. Das ist das eigentlich Überraschende. Denn diese Reaktion des Gastgebers, die fällt total aus dem Rahmen. Das andere ist leichter nachvollziehbar, das kennen wir auch. Man kriegt Absagen, ist normal, man sagt mal ab, das kommt auch vor. Ja, das ist aus dem eigenen Erleben erkannt. Aber wer hat schon einmal so reagiert wie dieser Gastgeber? Wer hat das schon einmal gemacht? Gesagt, das Fest fällt nicht aus, ich lade jetzt alle ein, die kommen wollen. Hauptsache, der Saal ist voll. Denn Jesus sagt hier, da sagt der Gastgeber, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte der Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, sollen auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Das Ganze, die ganze Geschichte soll ja ein Bild auf Gott sein. Das heißt, wenn Menschen, die er berufen hat, ihm absagen, dann lädt Gott andere ein und am Ende lädt er alle ein. Er will, dass sein Haus voll ist. Er fragt alle. Er fragt nicht nur die besonders Erwählten. Er fragt nicht nur die ihm ganz eng Stehenden. Das hieß im Gleichnis auch mal, er fragt nicht nur sein erst ausgewähltes Volk Israel. Er fragt alle. Ja, er geht zu den Hecken und Zäunen und zu den Grenzen. Das ist ein Grenzbild an einer Hecke, an einem Zaun. Ja? Und legt dort ein. Er geht auf die Straße zu den Armen, zu den Obdachlosen, zu den Kranken, zu den Blinden und so weiter. Alle werden sie eingeladen ohne jede Ausnahme. Und das heißt, die ganz allein entscheidende Frage, wer einmal im Reich Gottes ist, wird die sein, wer nimmt die Einladung Gottes an? Es kommt nicht auf die Qualifikation der Menschen an, nicht auf die Art und Weise, wie wir sind, wer wir sind, sondern nehmen wir die Einladung Gottes an. Und darum ist das die Frage, über die wir heute nachdenken sollten. Wie wichtig ist uns die Einladung Gottes? Sind wir zu beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, um uns mit Gottes Anliegen zu befassen? Sind wir mit Beruf, mit Konsum, mit Äckern vielleicht nicht, aber mit Kaufen und Verkaufen so beschäftigt, dass für Gott keine Zeit mehr bleibt? Oder füllen uns die irdischen Beziehungen so ganz aus, unser Ehepartner, unsere Familie, unsere Freunde? Und ich glaube, dass leider genau das in Deutschland seit vielen Jahren der Fall ist. Dass vielen Menschen all diese Dinge viel wichtiger sind wie die Einladung Gottes. Er kommt an letzter Stelle. Und darum ist Gott in die zweite Phase seiner Einladung übergegangen. Und sagt, wenn ihr nicht wollt, dann lade ich die anderen ein. Er geht an die Hecken und Zäune und dazu gehören mit Sicherheit auch die Flüchtlinge und Asylanten und lädt sie ein zu kommen. Gott hat ein großes Herz für alle, die in dieser Welt scheinbar auf der Schattenseite leben. Die Armen, die Kranken, die Witwen, die Waisen, die Schwachen, die Flüchtenden und so weiter. Darum möchte ich euch einmal fragen, was seht ihr auf diesem Bild? Sehen Sie ja öfters mal im Fernsehen. Sind das, was seht ihr? Armutsflüchtlinge? Oder eine Bedrohung, die auf Europa zurollt? Menschen in höchster Gefahr, die jeden Moment untergehen könnten? EU-Erntehelfer bei der Einreise? Oder Menschen, die Gott in seinem Reich haben will, die er einladen will, die aus Ländern kommen, in denen sie bisher das Evangelium nicht hören konnten? Die Predigt heute trägt als Thema einen Satz aus dem 22. Vers, aus Vers 22. Dort sagt der einladende Diener des Gastgebers, es ist noch Raum da. Es ist noch Raum da. Diesem Bild hier wird das verbunden mit einem Boot. Natürlich denken viele an diesen Satz, denke ich, das Boot ist voll. Wir denken an die Flüchtlinge wahrscheinlich auch, die nach Europa, nach Deutschland kommen wollen und die auch vielen Angst machen. Und wo wir so in die Frage stellen, ja, was ist denn nun? Ist noch Raum da oder ist das Boot voll? Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir heute hier nicht um eine politische Predigt. Und auch nicht um die Frage, wie viele Leute können wir noch aufnehmen, sollten wir noch aufnehmen. Und auch nicht auf die Suche, was wäre eigentlich nötig und wie könnte man es gestalten, damit man vielen helfen kann. Dafür wird ja in den Medien viel gesprochen. Dafür habe ich auch hier nicht den Raum. Da müsste man vieles berücksichtigen, ja, um dem gerecht zu werden. Wichtig scheint mir nur, Angst ist kein guter Ratgeber. Wir sollten uns nicht so von der Angst bestimmen lassen. Das brauchen wir als Kinder Gottes nicht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir den einzelnen von Gott geliebten Menschen weitersehen. Dass wir nicht dazu kommen, ganze Menschen Mengen als Feinde anzusehen, zu generalisieren, sondern einfach zu gucken, was ist im einzelnen Fall möglich. Was ich aber heute möchte, uns als Gemeinde herausfordern, ja, das ist so ein Bild, was dann vielen auch Angst macht, wo sollen die denn alle hin? Können wir die noch alle aufnehmen? Habe ich schon gesagt. Was ich möchte, ist uns als Gemeinde herausfordern, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde Gottes niemals sagen dürfen, das Boot ist voll. Wir haben keinen Platz für weitere Menschen. Wir können auch nie sagen, uns gefallen nicht die Menschen, die Gott einladen will. Und er sagt, er will alle und meint alle, auch die, die kein hohes Ansehen haben. Und wir als Gemeinde, wir müssen sagen, es ist noch Raum da im Reich Gottes. Ja? Die politische Frage ist eine zweite, die an einer anderen Stelle zu klären ist. Aber wir sollten immer eine einladende Gemeinde sein. Für das Schiff, das sich Gemeinde nennt, kann die Losung nur sein, es ist noch Raum da. Und damit ergibt sich für mich eine zweite Frage oder ein zweites Ding, zu dem uns dieses Gleichnis einlädt nachzudenken, nämlich die Frage, sind wir als Gemeinde eine einladende Gemeinde? Ja? Sind wir eine Gemeinde, die dafür sorgt, dass am Ende bei der großen Fest Gottes das Bild gut gefüllt ist? Die gerne einladen und wir tun das. Und das muss ich jetzt allen sagen, die vielleicht als Gäste heute hier sind. Ich hoffe, dass ihr als Gäste euch bei uns wohlfühlt. Dass ihr spürt, wir laden euch gern ein, wir schaffen euch Platz, wir haben Platz. Ihr sollt willkommen sein. Und der einzige Grund, den wir haben, wir wollen widerspiegeln, was unser Vater uns gelehrt hat. Seine Liebe, seine Gastfreundschaft soll zu spüren sein. Ihr seid uns herzlich willkommen. Im Reich Gottes ist viel Platz. Das wollen wir sagen. Denn Jesus kam dazu auf diese Erde, darum hat er gelitten, dafür hat er gekämpft, dass viele heimkommen zum Vater. Und wir wollen das gerne widerspiegeln, wir möchten alle zu diesem großen Fest einladen. Gott will alle, er lädt ein zum großen Festmahl. Am Ende soll da kein leerer Festsaal sein, sondern alle sind sie eingeladen. Selbst wenn sie so lustig aussehen wie dieser Mann. So heißt es in Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron und auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.